Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zu 146. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir werden langsam zum Security-Podcast, denn heute auch wieder ein Security-Thema, aber wieder einen ganz anderen Spin, nämlich Raphael Otero und Vincent Haupert, den ihr kennt hier vom Podcast, der schon ein paar Mal da war, unterhalten sich zum Thema PSD2-Security, auch ein relevantes und wichtiges Thema. Bevor ich aber die beiden weitergebe, ganz kurz nochmal der Dank an unsere Sponsoren. Acquired Consulting in diesem Monat, Payments Consulting, die ihr vielleicht noch aus dem Podcast zu den Payments in Nordics kennt. Wenn ihr das nicht gehört habt, sehr interessanter Podcast, um zu verstehen, wie Zahlungsverkehr auch anders gehen kann als Bargeld-Zahlungsverkehr bei uns hier in Deutschland. Ein sehr edukativer Podcast, den wir da mit den Kollegen von Acquired Consulting bekommen haben. Und zweiter Sponsor in diesem Monat ist Protecting. Protecting ist ein Accelerator-Programm für Startups von Fosun, dem größten chinesischen Beteiligungskonglomerat, Fertilidade, dem Marktführer im Versicherungsbereich in Portugal, eine Tochtergesellschaft von Fosun oder eine Beteiligung von Fosun, und der Bank Hauck & Aufhäuser, die ich glaube ich nicht vorstellen muss, weil die kennt man, auch eine Beteiligung bzw. eine hundertprozentige Tochter von Fosun. Das ist ein klassisches Startup Accelerator Programm. Es können sich bewerben die Startups aus dem Bereich Health Tech, deswegen auch eine Kooperation mit dem Krankenhaus, Hospital der Luz, und für uns relevant InsurTech und Fintechs. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 29. April. Die Geschäftsmodelle, die innovativsten Geschäftsmodelle erhalten die Förderung von Fund des Bootcamps und eine Weiterentwicklung der Lösungsansätze. Der oder die Gewinne des Ganzen können dann nicht nur 10.000 Euro mitnehmen, als vielleicht Grundfunding eines Startups oder zumindest ein kleines Funding on top zu dem, was man heute schon hat als Startup, sondern auch sehr interessant, die können auf eine Roadshow des China fahren, bekommen noch diverse Trainings, Mentoring und Networking-Möglichkeiten. Mehr Informationen zu Protecting, zum Accelerator-Programm unter protecting.pt, das schreibt sich protecting.pt, und die Startups aus den ersten beiden Runden des Accelerator-Programms, von denen sind 6 Startups aus 4 verschiedenen Ländern noch heute in direkten Kooperationen mit dem Accelerator-Initiatoren. Also von daher ist es nicht ein One-Off-Thema, sondern tatsächlich auch auf langfristige Kooperationen angelegt. Von daher, liebe Gründer im Fintech- und InsurTech-Bereich, meldet euch doch an bis zum 29. April unter protecting.pt. Gut, das war's an Einführung. Fintech des Jahres, ganz kurz noch. Es kann sein, wenn ihr das noch hört, dass das Voting noch offen ist. Des Publikumspreises. Der Jurypreis wurde letzte Woche bestimmt. Letzte Woche gab es die Jury-Sitzung in Berlin. Wer das bekommen hat, ist noch geheim, weil das Fintech des Jahres, sowohl der Publikumspreis als auch der Jurypreis, dann kommende Woche auf der Exec Fintech-Konferenz in Berlin offiziell verkündet und auch gleichzeitig offiziell verliehen. Wir sind da der letzte große Programmpunkt, der abschließende Programmpunkt bei der Exec Fintech-Konferenz am ersten Tag. Danach wird dann noch eine schöne Feier gemacht dem alkoholischen Getränk. Aber die offizielle Verleihung inklusive hoffentlich auch sehr viel Anwesenheit der Jurymitglieder erfolgt dann kommenden Mittwoch auf der Exec Fintech-Konferenz. Gut, so viel an einführenden Worten. Jetzt gebe ich gleich an Raphael und Vincent. Viel Spaß.
Hallihallo.
Hallo Raphael.
Ja. Vincent, für die Leute, die es nicht wissen, jetzt müssen wir wieder die alten Kamellen rausbringen, war derjenige, der Number 26 ein bisschen geärgert hat. die Online-Banking-Apps der Banken ein bisschen geärgert hat. Und eigentlich in seinem Hauptjob ist er bei der Security Research Group der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Alter Schwede, ihr braucht mal einen kürzeren Namen.
Das sagt jeder.
Ist doch so. Mach mal SRG in V. Fertig.
Ja, also das ist zwar auch das Kürzel, aber die Uni schreibt vor, dass wir den Namen beim ersten Mal immer ganz nennen sollen.
Ach, unglaublich, unglaublich. Vincent, wie geht es dir heute so in dem vernebelten, zumindest in Berlin vernebelten Abend?
Oh naja, hier in Erlangen sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Gerade Sonnenuntergang. Relativ schönes Wetter heute eigentlich sogar gewesen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Das Thema PSD2. Da näherst du dich doch garantiert als Security Researcher. Da reibst du dir doch schon fast die Hände und freust dich darauf, wenn die ersten Schnittstellen da sind. Sag mir mal, was hältst du so von dem Thema PSD2, gerade von den RTS? Also auch da, was heißt die blöde Abkürzung? Regulatory Technical Standards, also wenn du dir die Spezifikationen durchliest, wie hoch ist deine Vorfreude, um dir die PSD2 Access to Account APIs mal vorzunehmen?
Ja, also die Access-to-Account-Geschichte ist natürlich auch besonders interessant, zumal es ja keine einheitlichen Standards geben muss. Also es ist ja nicht so, dass die RTS vorschreiben, wie diese Schnittstellen auszusehen haben. Also es gibt da ja durchaus Bestrebungen, das dann zu vereinheitlichen von bestimmten Banken. Aber es wird sicherlich interessant, was der ein oder andere da so macht und wie das implementiert wird. Ich halte es insgesamt schon für eine gute Sache, dass es da zum Teil Bestrebungen gibt, was Gemeinsames auf den Weg zu bringen, vielleicht auch mit einer gemeinsamen Implementierung, um die dann auch ordentlich überprüfen lassen zu können und ordentlich zu designen. Es wird aber sicherlich auch Eigenlösungen geben. Da wird es dann sicherlich auch wieder spannend, wie diese API dann so aussieht und welche Löcher sich darin dann so befinden.
Erwartest du da Löcher? Also ich meine, es ist natürlich nicht unbedingt ganz einfach, so ein Interface zu bauen, was gegen ein supersicheres System gehen soll, wie ein Bankensystem. Jetzt kommt der obligatorische Huster. Und der war nicht böse gemeint. Erwartest du da Lücken? Glaubst du tatsächlich, dass die Banken haben inzwischen so viel gelernt aus den ganzen Negativschlagzeilen aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dass die ein echtes Security-Audit machen vorher, bevor sie darauf gehen? Glaubst du wirklich, dass das Ding so ist, dass es dir keinen Spaß bringt, einfach was zu finden?
Ja, das wird sich wohl noch zeigen müssen. Wenn man aber zum Beispiel also auf die Mobilfunkstandards schaut, was ich 1G, 2G, 3G, 4G, da gab es auch in jedem Mobilfunkstandard danach irgendwelche Protokollprobleme. Jetzt hier vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern war es wieder mit LTE, was auch auf einer großen renommierten Security-Konferenz war, wo dann verschiedene Probleme identifiziert wurden, quasi im Protokoll. Ist auch sehr schwierig, die dann im Nachgang dann zu beheben. Und ich gehe schon davon aus, dass es dann vielleicht das ein oder andere Problem geben könnte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass jetzt gerade bei so größeren Dingen wie die Berlin Group oder wie sie heißt zum Beispiel, die da sich hinsetzen und zusammen irgendwie eine API machen wollen. Ich weiß nicht, wie das dann vorgesehen ist, ob es dann da eine einzige Implementierung gibt, die dann bei den einzelnen Banken auch eingesetzt wird oder ob es dann nur eine Spezifikation gibt und jeder implementiert das dann selbst. Dann ist natürlich wieder kritischer. Ne? Also wenn dann einer sich da hinsetzt und das selber implementiert, also auch wenn man sich mal wenn man irgendwelche Security Audits macht, da werden ja regelmäßig einfach absolute Anfängerfehler gemacht, wo man sich da immer fragt, kann ja nicht sein, dass sowas 2018 immer noch gemacht wird, aber ich denke, es ist schon der richtige Weg, solche Schnittstellen gemeinsam zu entwickeln und dann vielleicht auch eine gemeinsame Implementierung auf den Weg zu bringen und die auch gemeinsam mit gemeinsamen finanziellen Mitteln mal ordentlich auditieren zu lassen. Also da bin ich jetzt eigentlich gar nicht so pessimistisch, was das Ganze angeht.
Okay, was ist der Part, von dem du am meisten Schweinereien erwartest? Also ich habe meine persönliche Präferenz ist das Lastthema, wo ich glaube, dass mal wieder irgendwie keiner dran denkt und zum Schluss irgendwie alle sich wieder die am Kopf kratzen und sagen so, ui, das ist jetzt aber mehr, als wir erwartet haben. Wir haben jetzt irgendwie ein Problem. Was ist dein Lieblingsthema, wo du sagst, ich glaube, da wird das sehr spannend?
Also das mit dem Lastthema, also damit meinst du jetzt zum Beispiel, dass es dann nicht richtig skaliert, weil dann doch mehr diese Schnittstellen gebrauchen,
als naja, man also angenommen hätte. Man hört ja so Gerüchte im Markt, dass selbst der Regulator von sehr wenigen Playern in dem Markt ausgegangen ist und jetzt so ein bisschen überrascht ist, dass da an jeder Ecke irgendwelche Leute kommen und plötzlich mitspielen wollen. Und ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass also große Bankrechenzentren haben natürlich, die haben Last meistens unter Kontrolle. Ja, aber wie willst du für Last vorsorgen, wenn du nicht weißt, wie viele Player es gibt, wenn du nicht weißt, wie oft die dir in Anführungsstrichen über die Schnittstelle auf den Keks gehen? Das ist nicht trivial. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja halt diese harten Vorgaben in der PSD2, wo gewisse Checks gemacht werden, um sicherzugehen, dass du verfügbar bist und in einer angemessenen Zeit antwortest. Das ist schon so ein bisschen Quadratur des Kreises.
Ja, also das ist natürlich Stichwort Availability. Ist auf jeden Fall auch spannend, habe ich jetzt gar noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt natürlich, dass dann wahrscheinlich deutlich mehr Zugriffe auf diese Schnittstelle erfolgen werden, als es jetzt ist auf das reguläre Online-Banking und sowas. Ne? Und ja, da das Ganze ja auch durch Signaturen und was weiß ich was abgesichert sein muss, dürfte das auch einen kryptografischen Aufwand bei denen erzeugen, ist sicherlich ein spannendes Thema. Ich würde aber eher sagen, was ich interessant finde, ist natürlich ja, ganz klar Strong Customer Authentication, also starke Kundenauthentifizierung. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Also fragst du drei Leute, haben die drei Meinungen dazu, wie das jetzt genau zu interpretieren ist. Und da wird es, glaube ich, interessant, was dann die Banken oder eben auch irgendwelche Payment Provider am Ende als ja, konforme Lösungen betiteln. Ja. Und ich bin dann auch sehr gespannt, wie das dann überprüft wird, im Zweifelfall geahndet wird. Haftungsgeschichten sind natürlich auch interessant, wie sowas dann gehandhabt wird. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Interpretationsspielraum jetzt auch bei der letzten Verordnung, also den technischen Regulierungsstandards.
SCA ist ja, glaube ich, meines Erachtens noch nicht so 100% final, sondern ist ja quasi erst auf dem Weg. Aber lassen wir mal theoretisch die Diskussion zu. Du kommst natürlich mit einer Security-Sicht auf die Dinge. Was ist das, was du dir wünschen würdest, wie SCA implementiert wird, was soll bei SCA da sein, bei welchen Use Cases, es gibt ja auch Exceptions von SCA, was würdest du sehen, was Sinn machen würde, gerade bei dem immer normalen Abwägen zwischen wie viel Benutzbarkeit zu wie viel Sicherheit will ich haben. Was ist so dein Wunsch, wenn du das aufschreiben dürftest?
Also quasi jetzt ich meine eigenen SCAs formulieren. Also witzigerweise, wenn man sowas jetzt einfach mal auf Transaktionen reduziert, kann man das relativ abstrakt und kompakt zusammenfassen, was jetzt gerade für zum Beispiel, ja, sagen wir jetzt mal, ja, Online-Banking-Transaktionen oder so, gefordert ist, zusammenfassen. Und das ist nämlich auf der einen Seite, eine Transaktion wird nur dann ausgeführt, wenn der rechtmäßige Besitzer sie auslöst. Das soll heißen, in dem Fall, ja, nur derjenige, der autorisiert ist, darf das auch machen. Das Stichwort ist irgendwie, ich kann so ein Authentifizierungselement nicht einfach kopieren und dann selber Transaktionen für jemand anderen auslösen. Und der andere Aspekt ist, eine Transaktion, die von dem rechtmäßigen Besitzer ausgelöst wurde, die ist frei von Manipulationen. Ja, das bedeutet dann eigentlich, wenn ich jetzt eine Transaktion mache, ich bin hier der rechtmäßige Nutzer, dann darf die auf ihrem Weg zur Bank nicht manipuliert werden. Also das ist dann der Punkt, sichere Anzeige wird auch als what you see is what you sign bezeichnet. Und genau, das sind so die zwei Aspekte, die ich da wichtig finde. Und interessanterweise kann man die, wenn man die RTS liest, meiner Meinung nach auch genauso da drin wiederfinden, sogar genauer spezifiziert.
Aber wenn ich da kurz einspringen darf, ist das nicht das Ende von Face-ID, Touch-ID und keine Ahnung, deine Mutter-ID? Weil am Ende des Tages, immer der unglaublich, dass man das 2018 immer noch erklären muss, das ist keine Identifikation. Also damit weißt du nicht, dass ich bin.
Genau, ja, das ist richtig. Das ist natürlich nur eine Art Garantie, so ein gewisser Indikator dafür. Ne? Also hier mit den ganzen Inhärenzelementen hat man immer das Problem, dass sie zu einem gewissen Grad öffentlich sind. Ja? Und dadurch kann man dann eigentlich nicht unbedingt Authentizität herstellen. Ja? Also die Person wird in dem Sinne dann schon identifiziert, aber die Authentizität fehlt letztendlich. Genau. Also das ist halt bei den, genau, das ist bei den Inhärenzelementen ja immer wieder das Problem, ob das jetzt ein Fingerabdruck ist oder was weiß ich was. Das Beispiel ist ja, glaube ich, der Fingerabdruck vom Schäuble, der da anhand eines Bildes rekonstruiert wurde. Das Bild weiß, glaube ich, relativ deutlich, dass sowas nicht als geheim anzusehen ist. Und das große Problem bei den Inhärenzelementen ist dann natürlich auch, dass man es nicht ändern kann. Ne? Also einmal weg, für immer weg. Ich denke, was man bei Sicherheit halt immer machen muss, ist, man muss dem ganzen Angreifermodell davor setzen. Weil ansonsten, klar, gehst du immer noch eine Ebene tiefer und dann ist das Verfahren auch kompromittiert. Und was ich da eigentlich am kritischsten sehe, sind eben Remote-Angriffe. Also das Szenario, was ich jetzt gerade eben so ein bisschen skizziert habe, ist ja dann eher, ich klaue jetzt deinen Fingerabdruck und dann brauche ich auch erst nochmal dein Handy und muss dann da den nachgebauten Fingerabdruck draufdrücken und sowas. Geht, klar. Kritischer finde ich aber auf jeden Fall die Remote Cases, ne? Also wo du irgendwie den Exploit auf dem Gerät fahren kannst und dann kannst du im Namen des Kunden Transaktionen selbstständig auslösen oder zumindest Transaktionen manipulieren. Ne? Das ist dann ja das, was ich als kritischer sehe. Und von daher ist es so gesehen natürlich nicht das Ende von Face ID oder irgendwelchen Fingerabdrucksensoren. Das ist schwierig, da allgemeine Sicherheitsgarantien zu formulieren, die so ein Fingerabdrucksensor hat. Bei Apple geht es immer noch relativ gut, weil das eben ein Hersteller ist. Bei den Android-Herstellern würde ich da schon... Ja, also da sind ja ganz unterschiedliche Sensoren verbaut und die haben unterschiedliche Genauigkeit, Zuverlässigkeit. Also ich glaube, das ist schon auch schwierig, da eine gemeinsame Basis für das Sicherheitsniveau zu finden. Genau. Und ich meine, das wird ja durchaus auch verlangt von den RTS. Also die RTS wollen ja bestimmte, auch recht schwammig formulierte Vorgaben da schon machen im Sinne, was muss so ein Inhärenzelement leisten können. Aber ja, also das Ende davon ist es nicht. Würde ich sagen. Also man darf da legitimerweise auch gerne immer so das Optimum heranziehen. Also das Optimum, was man im Security-Bereich, was so Face ID und so, also Face ID oder Touch ID angeht, ist Apple da natürlich überlegen, weil sie eben die Plattform komplett beherrschen. Ja. Und bei Apple hat man auch von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieser Fingerabdruck, der ja irgendwie in einem Gerät gespeichert sein muss, weil er ja abgeglichen wird auf irgendeine Art und Weise mit einer bestimmten Heuristik, nicht zugänglich ist von außen. Und dann, das war die Geburtsstunde dieser Secure Enclave, also diesem sicheren Co-Prozessor mit einem eigenen Bereich, der zum Beispiel auch auf einem Jailbroken-Gerät dann nicht kompromittiert ist. Und da hat man insgesamt eigentlich schon eine gute Arbeit gemacht, sag ich jetzt mal. Ja. Es ist aber natürlich so, dass mir das alles nichts bringt, wenn ich jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe, also zum Beispiel Benutzername, Passwort und dann noch Touch-ID, sage ich mal. Und dann habe ich aber keine Garantien, was die Verifikation angeht. Also das, was mir dargestellt wird, muss ja dem entsprechen, was ich dann auch wirklich signiere. Und das ist einfach eine zentrale Eigenschaft, die bei den ganzen Mobilgeräten fehlt und die immer wieder vergessen wird. Also hier das Thema RTS wird dann immer ganz schnell auf Zwei-Faktor-Authentifizierung reduziert, wo ja eigentlich starke Kundenauthentifizierung verlangt ist. Ja. Und starke Kundenauthentifizierung ist eben nur ein Aspekt, dass man mindestens zwei verschiedene Authentifizierungselemente braucht. Und es steht nicht einmal konkret da drin, dass das eine Zwei-Faktor-Authentifizierung fordert. Ne? Die wichtigen Sachen, die dann immer komplett überlesen werden, sind dann irgendwie so Sachen wie Authentication Code und Dynamic Linking und die Unabhängigkeit der Elemente. Und gerade dynamische Verknüpfung wird oft als zentral da übersehen. Weil da gibt es einen Abschnitt, der verlangt bei dynamischer Verknüpfung, dass dem Zahler zu jedem Zeitpunkt während der Authentifizierung der Empfänger wie auch der Betrag angezeigt wird. Das ist natürlich sinnvoll, machen natürlich auch alle, aber dann gibt es eben auch die Vorgabe, dass Vertraulichkeit, Integrität und vor allem auch Authentizität des Dargestellten zu jeder Zeit gewährt ist. Das bedeutet, das, was ich da sehe, das ist auch wirklich das, was ich dann bestätige. Und da sehe ich aktuell einfach nicht die Möglichkeit gegeben, das auf mobilen Geräten zu machen. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich als schwierig erachte. Und da habe ich auch noch keine Lösung gesehen,
wie das hinkriegt. Relativ spannendes, gerade in dem Mobilbereich. Das ist, glaube ich, schon 2013, 2012 schon rausgekommen. Da hat G&D zusammen mit Samsung an dem Knox-System gearbeitet, also wie Ford Knox geschrieben. Und die hatten eigentlich quasi die Prozessor verdoppelt und dabei dann halt auch so etwas, und das sollte halt eigentlich so für den Enterprise-Bereich sein, und die hatten quasi hart verdrahtet im Telefon zwei Outputs. Es gab einmal den normalen Public-Bereich, da durfte halt auch jeder machen, was er wollte, und dann gab es wirklich hart in der Hardware verdrahtet ein Secure-Keyboard und ein Secure-Bildschirm. Und in dem durftest du quasi nichts manipulieren, sondern durftest nur so Daten reingeben. Und diese Daten wurden dann halt aus diesem Knox-System selber nach innen und nach außen reingefunnelt. Das ist ja im Endeffekt das, was du bräuchtest. Du musst ja eine Secure Enclave ist ja nett, ja, aber ist im Endeffekt auch nur wie damals eine SIM-Karte, wo ein bestimmter Bereich halt einfach nur verschlüsselt ist und toll. Ja, das jetzt toll ist und neu ist, ist eine andere Frage. Aber das, was du ja schaffen musst, gerade in einem Mobilgerät oder noch schlimmer, nimm einen Windows-PC, ja, wie zum Henker kriegst du das hin, dass irgendetwas davon nicht als kompromittiert angesehen werden darf oder muss. Stand heute musst du ja eigentlich, und hier die letzten Intel-Bugs haben es ja sogar runter bis auf Prozessorebene gezeigt, du musst ja davon ausgehen, dass du inhärent immer mit einem komplett unsicheren System oder auf einem komplett unsicheren System arbeitest.
Ja, genau. Also ich meine, du hast jetzt eigentlich mir was vorweggenommen. Und zwar, das ist natürlich genau das, was man eigentlich will. Also was du da gerade gesagt hast, ist diese Lösung von G&D zusammen mit Samsung. Das geht dann im Prinzip auf den Aspekt Trusted Execution Environment mit einem Trusted Path zurück. Also weil Trusted Path heißt irgendwie immer, dass man einen Kanal hat, der zumindest Authentizität gegenüber den Daten garantiert, die ein- und ausgegeben werden. Ja? Also wieder der Punkt einfach, Secure Display, what you see is what you sign. Und das Witzige an dem Ganzen ist ja, dass die ganzen ARM-Prozessoren, die eigentlich jedes Smartphone hat, die technischen Voraussetzungen dafür schon seit Jahren mitbringen. Also so ziemlich jedes Smartphone, was da in den Hosentaschen steckt, haben technisch, also von den Hardware-Merkmalen her, eigentlich die Unterstützung für sowas. Boah. Das Problem...
Bist du dir ganz sicher, weil
100%.
Als Softbank das Ding gekauft hat, war da eins der ersten Statements, was die ARM-Aktie erstmal richtig geprügelt hat, von dem Gründer von Softbank. Ja, also Security bei ARM haben wir bis jetzt nicht so ernst genommen, das ändern wir jetzt mal.
Nee, also man muss natürlich, also auch da geht es wieder darum, ne, was nimmt man als Trusted an und was nicht. Ne? Man muss halt irgendwo sagen, ja, hier ist jetzt, ab hier sage ich, das, dem vertraue ich. Und dann, ja, ab da musst du dann anfangen, ne? Weil wenn du irgendwie dann nochmal eins tiefer gehst, dann ist das natürlich kompromittiert und dann bist du halt irgendwie ganz weit unten, wie sowas wie Spektre, ja, was du gerade eben angesprochen hast, auch mit den Intel-Bugs. Und da kann man dann halt eben auch argumentieren, so nach dem Schema, ja, man hat eigentlich keine starke Kundenauthentifizierung, wenn zwischen die Authentifizierungselemente kein Blatt Papier passt. Ja, so ungefähr. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, ja, sowas wie ein Trusted Execution Environment, was in diesen Prozessoren drin ist, bei ARM heißt es Trust Zone, das nimmt man als hinreichend sicher an, ja, dann ist es ja auch, dann sage ich mal, ist es in Ordnung. Ja. Und das Problem, oder was ich einfach sehe, ist, das gibt es zwar schon seit Jahren, aber es gibt einfach keine Softwareanbindung von Seiten der Betriebssysteme dafür. Ja? Also es gibt halt keinen einheitlichen Android-Standard zum Beispiel, um das zu machen. Es gibt irgendwie mal wieder so Pilotprojekte, zum Beispiel Samsung macht sowas gerade und will sowas demnächst auch ausrollen für so ein, so ein Development-Kit letztendlich. Das heißt bei denen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall so ein Framework von denen, mit denen man dann das sicher ansprechen kann. Ne? Also das müssen die dann irgendwie auch signieren und so weiter und so fort. Aber da kann man dann richtig sehen, wenn man irgendwie sowas, einen Overlay hat oder sowas, sagen wir mal dieses Chats-Head von Facebook oder sowas, das ist ja so ein Overlay, liegt normalerweise über allem anderen drüber. Und das ist quasi auch so ein Kernproblem, das man hat mit Trusted Display. Man hat halt eigentlich keinen, also es kann, so ein Overlay könnte man auch über die Stelle drüber legen, wo eben der Betrag steht und der Zahlungsempfänger. Ne? Das ist ja das Problem auch. Aber wenn man dann hier so ein, bei diesem Demo, dieser Tech-Demo von Samsung, die man anschaut, dann ist danach wirklich der ganze Display einfach nur für diese App reserviert. Und dann siehst du überhaupt gar nichts anderes mehr. Also das vermeidet Überlagerungen.
Jetzt sind wir, das muss ich ein bisschen unterbrechen, jetzt sind wir irgendwie gerade in den Untiefen von Technik gelandet. Die meisten Leute uns gerade irgendwie stehen nur noch kopfschüttelnd in der Ecke und sagen so, Alter, hol mal die Nerds da wieder weg. Also wir haben eine Komplexität, wo du sagst, ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen, wo du sagst, dass SCA, wenn man es zu Ende denkt, dann muss man eigentlich tatsächlich das auch wirklich ernst nehmen und auch sicher gehen, dass Geräte nicht kompromittiert werden können. Stand heute auf den Mobilplattformen gibt es zwar technisch Wege dazu, aber sie gehören nicht in den Mainstream.
Ja, ist eine gute Zusammenfassung. Das Problem ist eigentlich eher, wie wird das jetzt umgesetzt? Ne? Also was macht man denn jetzt als Konsequenz damit? Ich glaube eher, dass das jetzt nicht dazu führen wird, dass die Banken oder irgendwelche Payment Provider oder was auch immer jetzt anfangen werden, gegen Google zu lobbyen oder irgendwie sowas. Macht dann mal einen Druck auf die Gerätehersteller, dass die da eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung stellen. Sondern es wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass man da eine eigene Interpretation der RTS gegenübersetzt oder dann eben sowas wie irgendwelche Security Provider wieder dazu nimmt, also irgendwelche Third-Party-Produkte, die dann eben da den heiligen Gral versprechen. Und das ist halt aber auch problematisch.
Das ist halt auch nicht die Lösung. Jahres, ne?
Genau, das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber ja.
Ja, also am Ende des Tages ist das genau, und da bin ich halt bei dir. Ich glaube, wie die RTS umgesetzt werden, wird extrem spannend. Ich finde die Idee, die Berlin Group macht, tatsächlich eine sehr gute Idee, aus dem einfachen Grund, es gibt A, kein Mischmasch, was wir ja sonst eigentlich in der Bankenlandschaft eigentlich zum Standard gehören. Ja? Es gibt Standardschnittstellen und am Ende des Tages sind die doch irgendwie so Standard wie Kraut und Rüben. Und am Ende des Tages, wenn du tatsächlich eine Standardschnittstelle hast und da viel mehr Budget auf Sicherheit, auf Usability und so weiter setzen kannst, dann kommt da hoffentlich auch was Gutes und was Vernünftiges bei raus. Die Frage bleibt aber tatsächlich, ist der Versuch, SCA zu machen, nicht eigentlich per se zum Scheitern verurteilt, weil den meisten Leuten ist es dann doch wieder egal. Also das eine ist ja, ich kann mich als Regulator hinstellen und sagen, ich möchte das, was ja auch sehr nett und fein ist. Und das andere ist, der Endkunde sagt, boah, jetzt muss ich aber für meine Überweisung hier dreimal mein Handy anfassen, einmal in die Kamera gucken und dann noch irgendwie meinen Namen tanzen. Das bringt ja auch keinen Spaß mehr. Also ist das nicht unrealistisch, dass wir so sicher werden?
Also das ist natürlich auch ein total legitimer Punkt jetzt gerade eben. Ne? Also ich bin immer theoretisch eher so auf der technischen Seite und nehme quasi die Position eines Nutzers ein, der immer seine eigene Sorgfaltspflicht wahrnimmt. Ja? Also der dann irgendwie sagt, ich verwende das genau so, wie das vorgesehen ist. Und wenn ich das genau so verwende, dann muss es sicher sein. Also dann darf mir keine Manipulation widerfahren, die ich nicht erkennen kann. Also vielleicht wird meine Manipulation on the way wird meine Transaktion on the way manipuliert, aber dann sehe ich es zum Beispiel im nächsten Schritt oder sowas und kann es abbrechen. Ja? Aber das, was du sagst, natürlich auch, man sagt ja immer, ne, der User weakest link im ganzen System, und es gibt durchaus auch genug Forschung zu dem Bereich, wo dann gesagt wird, wenn das System, also das System, mit dem man Sicherheit umsetzt, so viel Aufmerksamkeit braucht, dass man dann eigentlich die zentralen Punkte nicht mehr sieht. Also zum Beispiel dann vergisst, den Betrag zu validieren, was ja eigentlich der Kern ist bei dem Ganzen. Also man, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja kein Selbstzweck. Das bringt ja an sich gar nichts. Es geht ja eigentlich eher darum, dass man sich erstmal authentifiziert und im nächsten Schritt dann eine Möglichkeit hat, zu verifizieren, was man da gerade tut. Ja? Und dann ist es natürlich legitim, auch danach der Usability von dem Ganzen zu fragen. Also das ist auch nichts, was ich überhaupt irgendwie ablehne oder sowas. Aber ja, man muss eben beides sehen. Ja. Und also ich höre regelmäßig, dass irgendjemand es geschafft hat, ja, dieses Spannungsfeld zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit aufzulösen. Aber leider habe ich bisher noch kein benutzerfreundliches Verfahren kennengelernt, das am Ende nicht auch angreiferfreundlich war.
Ja, also es gibt natürlich so ein paar, also ich kenne das, ein klassisches Beispiel ist natürlich Holland, ne? Also Holland, Online-Bezahlverfahren, was halt einfach komplett dominiert im Land, ist das klassische Ideal-Verfahren. Mhm. So, da hattest du halt früher immer deinen komischen Taschenrechner mit dabei, der hat dann irgendwelche One-Time-Tokens gemacht, das gleiche gibt es halt auch von HSBC und ähnlichem in UK. Ich frage mich halt, ob jeder mag das am Ende des Tages nicht. Ein paar von den holländischen Banken haben halt auch umgestellt von Hardware auf SMS mit allen Problemen, die du dann hast, wenn dein Online-Banking halt auf dem gleichen Gerät ist, kompromittiert, lalalala, haben wir jetzt inzwischen auch schon 15 Mal durchexerziert. Ich frage mich halt, ob am Ende des Tages wir dann doch nicht bei getrennter Hardware landen, was dann wieder Usability-mäßig vielleicht nicht optimal ist, im Sinne von, ich kann keine Überweisung machen, weil ich meinen Taschenrechner nicht mit dabei habe. Aber das löst halt, zumindest wenn das eine vernünftige Hardware-Lösung ist, löst das schon viele Probleme.
Ja, definitiv. Ich glaube aber eher, also was ich eigentlich eher sehe mit der letzten Iteration der RTS, also nachdem sie von der EBA an die Europäische Kommission gegangen sind, sind ja dann nochmal, oder nee, ich glaube, es war sogar einen Schritt vorher, dass dann die Transaction Risk Analysis jetzt noch dazugekommen ist. Ich glaube ganz ehrlich eher, dass jetzt davon erstmal exzessiv Gebrauch gemacht wird, gerade weil wahrscheinlich auch bestimmte Player in dem Bereich dann irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben wollen und sagen, wir nutzen das erstmal maximal aus und dann gehen halt ein bestimmtes Risiko zwar damit ein, aber punkten dann halt in Sachen Benutzerfreundlichkeit und versuchen damit erstmal eine Kundenbasis aufzubauen.
Ja, wobei auch,
also ich sehe eigentlich schon,
auch da sind ja sehr enge Limits gesetzt worden, ne? Also es ist ja pro Use Case, pro Barriere oder pro Amount, ist ja auch gesagt worden, hier, du darfst jetzt nicht einfach 10% Fraud akzeptieren, nur um irgendwie User zu generieren, sondern es muss ja auch in engen Grenzen bleiben. Aber ich bin bei dir, ich glaube tatsächlich, und vielleicht auch eine Frage an dich, oder auch eine Frage an dich, wie viel von SCA kann man über Intelligenz nicht einfach fern vom Kunden halten und im Backend machen? Also ist das, was der gerade macht, ist das, was der User, der sich gerade hier anmeldet und sagt, das ist der Raphael und der will jetzt dem Vincent irgendwie 5.000 Euro überweisen und der Vincent freut sich. Was davon ist normal? Passt das überhaupt in die Grenzen? Macht das Sinn? Ja, nein. Muss ich tatsächlich jetzt den Raphael belästigen mit all diesem Krimskrams? Der ja alles gut und valide, aber das interessiert den Raphael jetzt gerade nicht. Der will nur Geld überweisen. Also wie viel kann ich davon in das Backend reinziehen, wo es ja in meiner persönlichen Banksicht, wo mir dann halt auch kein Eingreifer dumm kommt?
Ja, also erstmal zu dem Punkt Transaction Risk Analysis im Sinne von den SCA, was da an Limits dabei sind. Das stimmt natürlich, dass es da, ich weiß jetzt nicht, wie eng die Grenzen sind. Das liegt durchaus auch daran, dass ja nicht unbedingt so öffentlich ist, wie viel Frauds es letztendlich gibt. Und das Problem ist ja aber auch zum Anfang, gerade wenn man jetzt irgendwelche neuen Verfahren hat oder jetzt auf einmal zum Beispiel in bestimmten Fällen einfach komplett auf starke Kundenauthentifizierung verzichtet, dass es dann natürlich erstmal dazu führen wird, dass vielleicht am Anfang kein Fraud gibt und dann gibt es dann mal sprunghaft welchen so ungefähr. Ja? Also das ist ja so ein schleichender Prozess, muss man dann auch sagen. Und am Anfang gibt es ja noch keine Werte dazu. Das soll ja dann nach einer bestimmten Zeit auch nochmal evaluiert werden. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass da sich schon noch einige darauf stützen werden. Ja. Ich finde ja auch bestimmte Ausnahmen von der Strong Customer Authentication durchaus legitim. Also irgendwelche Kleinstbeträge und sowas oder auch für Parktickets und dergleichen. Das sehe ich alles ein. Da bin ich jetzt gar nicht so ein kategorischer Gegner davon. Aber es ist halt eher das Problem. Also es wird irgendwie immer gesagt, ja, man kann irgendwie nur sein Business steigern, wenn das alles total einfach ist. Man muss das aber vielleicht auch mal ein bisschen andersrum sehen. Ne? Ohne Security hat die Finanzbranche überhaupt gar kein Business mehr. Ja? Und das muss man halt auch ernst nehmen, dass es da ja so einen Vertrauensvorschuss von den den Kunden gegenüber den Banken oder den entsprechenden Häusern, wo man dann Payment macht, gibt. Und das darf man eben nicht erodieren. Ich glaube, das ist auch so einer der zentralen Botschaften oder Eigenschaften, die man bewahren will mit den RTS, die da jetzt formuliert wurden.
Ja.
Zu dem Punkt, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen? Da bin ich jetzt kein Experte bei dem Ganzen, was da im Backend insgesamt möglich ist. Aber was ja, glaube ich, im großen Stil schon gemacht wird, sind irgendwelche Überweisungen ins Ausland zum Beispiel, ins EU-Ausland oder auch außerhalb von Deutschland. Die kann man natürlich relativ gut sehen. Ich glaube aber halt, also so richtig gut kriminell agierende Leute, die besorgen sich ja ein Konto mit falschen Papieren im gleichen Land. Und wenn man das schlau macht, dann überweist man diese Beträge eben auch über mehrere Ecken, über mehrere Konten. Und es muss ja, also bei bestimmten Beträgen fällt das ja auch nicht auf. Ne? Also ich glaube, es ist schwierig, da Angriffe zuverlässig erkennen zu können. Natürlich die Primitiven, klar. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendeiner hier 20.000 Euro überweisen will oder so, also das fällt auf, klar.
Ja. Ja.
Aber eigentlich, ich glaube, das größere Szenario ist ja eigentlich, im großen Stil eine große Basis an Kunden zu infizieren und da dann kleinere Beträge abzusaugen, so ungefähr, bis es auffällt. Ja. Und da kann man ja auch so durchaus ein bisschen testen, ja, was geht denn eigentlich. Und es gibt ja immer so ein Grundrauschen letztendlich ja immer. Es werden ja dauernd Transaktionen gemacht. Und richtig schlimm wird es ja erst, also und vor allem nicht benutzerfreundlich, wenn auf einmal dauernd Transaktionen blockiert werden, die eigentlich legitim sind.
Ja, und das stimmt.
Und deswegen muss es da natürlich einen gewissen Toleranzbereich geben. Und diese Leute, die da kriminell aktiv sind, die haben ja oft auch Insiderwissen. Ja, das sind ja nicht irgendwie Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Die beschäftigen sich da ja über längere Zeit mit sowas. Also diese APT-Angriffe und sowas. Also ja, ich wäre da vorsichtig zu sagen, das kann man ja alles mit Transaction Risk Analysis machen. Ich glaube, da geht viel. Und da kann man, denke ich, auch die primitiveren Angriffe schon damit abfedern, aber ein Ersatz für Strong Customer Authentication sind sie meiner Meinung nach nicht.
Ja, ich glaube halt auch, selbst obwohl du gesagt hast, dass es durchaus Sinn macht, die ganzen Unattended Machines, also Parkautomaten und ähnliches, die halt in Ruhe zu lassen. Du darfst ja irgendwie Low Value Payment Exemption ist, glaube ich, 30 Euro und nicht mehr als 5 Transaktionen und maximal 100 Euro. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Ja,
ich glaube, es sind glaube ich, ein paar mehr sogar und 50 Euro oder ja, irgendwie sowas.
Der Punkt ist halt, man stelle sich, also ist das the return of the warm, ja, also diese ganzen schrecklichen Hackerfilme, die es so in den 80ern und 90ern gab, wo es dann immer irgendwelche komischen Würmer gab, die irgendwo mal einen Cent abgeknapst haben. Wenn man sich vorstellt, wie viele Kassensysteme angefasst wurden und angehackt wurden oder gehackt wurden in den USA, mhm, und was das für ein Schaden war, so das Target-Ding und noch andere Sachen, die da in den USA passiert sind. Ist das nicht dann am Ende des des Tages trotz SCA, lohnt es sich nicht irgendwann mal einen Wurm für Parkhäuser zu bauen? Weil selbst das ist halt, solange es replizierbar ist, solange ich halt nimm Parkhaus irgendwo am Flughafen, ja, solange ich jede Karte davon nehmen kann und einfach 10 Euro davon abbuchen kann, über Zeit skaliert das halt sehr gut. Also das reicht ja aus, wenn ich das einmal geschafft habe. Jetzt will ich nicht irgendwelche Leute auf die Ideen bringen. Aber das Argument ist ja, wenn es nicht skaliert und wenn ich es nicht einfach reproduzieren kann, dann kommt ja immer wieder die Aussage, auch bei deinen Veröffentlichungen, ja, das ist ein theoretischer Angriff, wir haben nie einen Schaden gesehen, la la la. Ja, aber in der Praxis ist, wenn du das Ding, wie heißt es im Englischen immer so schön, weaponizen kannst, also sprich, dass es über eine Masse gemacht wird, dann sind halt 10 Euro, die ich unattended ohne SCA machen kann, bei vielen Leuten halt auch viel Geld.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es eine gute Idee. Kannst du mir mal eine Mail schreiben? Viel Spaß.
Ich wollte nur meinen Parkautomaten haben.
Nee, also das ist natürlich richtig. Also das ist auf jeden Fall trotzdem ein Gefahrenszenario. Auch diese Kleinstbeträge, es kann natürlich sehr lukrativ sein. Das dann zusammen aggregiert, kommt dann trotzdem ein riesiger Betrag raus. Ich glaube, zentraler ist an dem Punkt aber, den Schaden da hat hauptsächlich die Bank.
Ja. Ja. Das ist eher ja, weil Punkt. Die Banken geben das üblicherweise an ihre Kunden weiter.
Ja, also natürlich nicht, ne? Aber ich glaube, es geht bei dem Gedanken auch eher dann auch um den Punkt Vertrauen. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, kriegst 50 Euro geklaut, dann ist es auch, wird niemand erfreut darüber sein, aber das wird jetzt nicht direkt das komplette Vertrauen in das Banking erschüttern, glaube ich. Ja. Das größere Problem hast du eigentlich, wenn dir mal jemand als Student 5.000 Euro klaut und das ist das ganze Geld, was du hattest, dann kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen, dann kriegst du erstmal einen negativen Schufa-Eintrag, dann pipapo, ja, bis das dann halt, auch wenn du das Geld wieder zurückkriegst, ist dein Vertrauen erstmal erschüttert, ja. Dann hast du den ganzen Ärger an der Backe, ja. Bis du das wieder zurückkriegst, weil es ist natürlich nicht so, dass das ein Automatismus ist, dass du das Geld zurückbekommst. Die Banken werden natürlich auch nachfragen. Und das ist halt eher, glaube ich, der Punkt. Ne? Ja. Also es stimmt natürlich, dass dann über Umwege dann wieder an den Kunden rangeht. Aber da muss man sagen, ist mit PSD2 auch viel passiert. Also da ist ja maximal der Schaden jetzt auf 50 Euro begrenzt, den der Kunde da zu tragen hat. Mhm. Aber trotzdem sehe ich jetzt mal, das ist irgendwo schon ein vernünftiger Kompromiss zwischen Security oder einer Vorsichtsmaßnahme, dass man nicht zu große Beträge jemand Einzelnen abziehen kann und eben, dass man es im Alltag gut verwenden kann. Mhm. Also ich sehe das schon als, das ist in Ordnung, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das sehe ich jetzt nicht als ein zentrales Problem von den RTS an. Da kann man drüber diskutieren, definitiv, und ich finde es auch legitim, wenn man das anders sieht oder das sogar noch zu hart finde, müssten 200 Euro sein oder weiß ich was, da kann man dann auch wieder drüber diskutieren. Ja, aber ich sage jetzt mal, dass es so eine Ausnahme gibt, finde ich jetzt nicht fatal für die RTS.
Jetzt gab es natürlich, wie immer, wenn so etwas passiert, die PSD2 ist ja seit Januar jetzt in Effekt und eigentlich hat sich ja für den Normalsterblichen nichts geändert. Natürlich kommt dann aber auch so eine Zeitung in Deutschland mit den großen bunten Lettern, ja, wo an der Seite dann immer Blut rausfließt, hat dann irgendwie gleich gesagt, ab sofort sind ihre Bankdaten komplett unsicher, erschießen sie sich, machen sie nur noch Geld in eine Matratze und sonst irgendein Krimskrams. Glaubst du tatsächlich an, und das ist eine subjektive Frage, glaubst du an einen Angriff, der eine Bank in Probleme bringt und oder das Vertrauen in die Banksysteme erschüttert?
Also jetzt bei dem Thema Access to Account, da geht es jetzt, also zumindest was ich da immer vor Kopf hat, ist halt letztendlich, dass mal einer meine Transaktionshistorie sieht oder irgendwie sowas. Ne? Also will dann da zum Beispiel, keine Ahnung, mir sagen, hol dir mal einen günstigeren Handyvertrag oder irgendwie sonst was. Ne? Also ich glaube, das ist eher ein Privacy-Problem erstmal. Ja? Oder kann ein Privacy-Problem sein. Es ist natürlich erstmal so, dass nicht jeder das machen darf, weil die sind ja auch reguliert von BaFin-Seiten. Das Problem ist eher, dass ich da fast auch ein bisschen an die Ressourcen der BaFin, an den Ressourcen der BaFin zweifeln muss. Mhm. Ja? Also inwiefern kann man denn sowas noch effektiv kontrollieren? Und es ist ja auch schon vorgekommen, dass aufstrebende oder gerne werden möchtende Unternehmen eine Banklizenz bekommen haben, obwohl sie eklatante Sicherheitslücken hatten. Ja? Also von daher würde ich mich jetzt... Ja, das ist ja auch ganz bewusst abstrahiert. Und deswegen sollte man da schon vorsichtig sein. Ja? Aber dass man jetzt da so titeln muss, ab jetzt sind alle ihre Bankdaten nicht mehr sicher, das halte ich für total übertrieben. Es ist ja auch nicht so, dass es ein Automatismus ist und jeder auf einmal Zugriff darauf hat. Das muss man schon explizit erlauben. Aber es wird vielleicht schon ein bisschen unübersichtlich, wer sowas jetzt macht und wie die damit umgehen, dürfte auch relativ unterschiedlich sein. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Jetzt aus der Sicht von der Privacy- und Security-Forschung ist die PSD2 natürlich ein Segen, sage ich jetzt mal.
Ja. Jetzt gibt es ja schon die ein oder andere PSD2-Schnittstelle im Markt. Also da sind ja Leute quasi schon kleine Streber und haben ihre Schnittstelle schon fertig. Hast du dir mal die eine oder andere angeguckt und mal so ein Gefühl entwickelt, wie gut die sind?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht bei den Schnittstellen-Sachen, aber ist auf jeden Fall was man sich in Zukunft mal anschauen will.
Ja. Nee, du hast ja noch so knapp 6 Monate, bevor du irgendwas Neues einreichen musst. Ne? Also musst du mal,
ja, das stimmt.
Musst du mal langsam so ein Feld aussuchen.
Ja, naja, ich überlege eigentlich gerade, ob ich mal ein Thema nehme, wo ich niemanden ganz direkt vor den Kopf stoße. Ja. Das kostet ja auch immer Kraft und Nerven.
Wen jetzt? Bei dir oder bei den anderen?
Also wahrscheinlich sogar mehr bei den anderen als bei mir, aber trotzdem.
Na, ich bin gespannt. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir lange über RTS, lange über SCA gesprochen. Wir haben über Usability versus Security gesprochen. Wir haben über mögliche Datenangriffsszenarien gesprochen, die man da machen könnte. Von einem Security-Standpoint aus, ist das Richtige, was die Banken machen? Also sich öffnen, hältst du das für etwas, was vernünftig ist? Glaubst du, vielleicht andersrum gefragt, glaubst du, dass PSD2 ein Umdenken auch im Security-Bereich macht? So manchmal habe ich da das Gefühl, dass Banken sagen, wir machen nichts auf, weil damit haben wir auch keinen Angriffsvektor. Ja, wenn ich eine PSD2-Implementierung sauber gemacht habe und ich bin nicht pleite gegangen, ich habe nicht 50.000 Angriffe, glaubst du, dass das ein Umdenken bringen kann im Sinne von, ach guck, das ist gar nicht so böse, das böse Internet. Wir kriegen das schon einigermaßen gehandelt, wenn wir moderne Security Practices implementieren. Und dann mehr passiert?
Also ich finde, gegen diese Schnittstellen an sich spricht jetzt aus Security-Sicht eigentlich gar nicht mal so viel. Also was ich zentral schon irgendwo fand, war die Diskussion Screenscraping versus APIs. Das ist schon so ein Punkt, weil bei Screenscraping ich unter Umständen halt Daten lese, ob ich die jetzt auswerte oder nicht, die mir ja nicht unbedingt, die ich nicht unbedingt sehen sollte. Ich denke, es ist, wenn sich Banken aber trotzdem nach diesen, wenn man jetzt sagt, man bietet eine adäquate API an, ja, man muss dann nicht als Fallback irgendwie auf ein Screenscraping zurückgreifen als jetzt so ein Drittanbieter, dann ist es natürlich eher dem geschuldet, dass sie die Datenhoheit verlieren. Ne? Also das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Schutzreaktion und man muss als Bank jetzt umdenken, weil man eben nicht mehr allein Herr über diese Daten ist. Von daher sehe ich jetzt aus Security-Sicht erstmal noch gar nicht so das Problem, bis auf natürlich, dass es durchaus Implementierungen geben kann, die dann nicht sicher sind, ja, also die dann irgendwie Protokollschwächen aufweisen. Letztendlich hat man aber trotzdem noch eine vergleichbare Situation. Zum Beispiel über den Browser muss man sich ja letztendlich auch irgendwie einloggen im Online-Banking. Das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich eine Schnittstelle, die ist aber nicht für das Maschinenverarbeitete gedacht. Ja? Also da gab es ja vorher auch schon Security. Das ist jetzt quasi nur noch eine andere Art und Weise, nur dass man jetzt das quasi offiziell auch als Drittanbieter darf. Ja? Also von daher sehe ich jetzt da muss man jetzt keinen Aufschrei machen wegen der Security bei dem Ganzen.
Okay, cool. Vincent, es war mir wie immer eine Freude, mit dir darüber zu diskutieren. Wir sind sehr gespannt, sobald die ersten Sicherheitsprobleme auf PSD2 anfangen, bist du natürlich sofort wieder da und das quasi deine Einschätzung machen.
Selbstverständlich.
Und wehe, du warst es selber und verschweigst es uns dann wieder bis Ende des Jahres. Vielleicht nicht noch doch. Eine doofe Frage, du musst nicht antworten, aber es wäre natürlich schön zu wissen. Hat euch irgendjemand mal angesprochen und gesagt, hey, könnt ihr uns helfen beim Abhärten von PSD2-Schnittstellen?
Ja, andauernd. ja, also bei PSD2 jetzt von Schnittstellen her, also gab es durchaus auch Anfragen. Ne? Also ganz oft geht es halt auch um den Punkt, mal eine App ordentlich härten und sowas. Und da stelle ich mich dann halt aber oft auch auf den Standpunkt, dass es gar nicht so sehr an diesen Sicherheitslösungen per se liegt, sondern einfach, dass das Produkt, das die anbieten, dass ich das problematisch finde. Ja, das ist halt, das löst nicht das Problem. Und deswegen wird das immer so ein Losing Game sein für diejenigen. Und auf die Seite möchte ich mich persönlich nicht stellen, ja, weil dann kommt nämlich irgendein anderer her. Ja, oder erstmal hat die Bank dann immer nur Interesse daran, dass ich da irgendwie mitgewirkt habe. Und dann kommt irgendwie als nächstes ein anderer hin und zerlegt das dann. Und dann bin ich nämlich derjenige, der sich das gleich anhört.
Vincent 2.0 also und sagt, Vincent 1.0 ist outdated.
Ja, genau. Also es wäre irgendwie auch Käse, wenn ich jetzt sowas machen würde. Ich helfe durchaus auch mal mit beim Absichern von Schnittstellen, mache da auch beruflich das ein oder andere, aber eher nur bei den Sachen, wo ich sagen kann, da kann ich auch wirklich einen adäquaten Beitrag leisten und nicht irgendwie so eine Halblösung. Ja? Also da möchte ich mich dann nicht dran beteiligen.
Gut. Vincent, ich danke dir vielmals. Mir ist irgendwie in Minute 3 aufgefallen, dass ich mal wieder total verpennt habe, unseren Sponsoren zu danken, die wir haben. Ohne die wir diese Podcasts natürlich niemals machen könnten und die so viel einfacher machen, diese Podcasts und alle anderen Sachen, die wir als Payment und Banking zu machen. Sorry dafür und nochmal herzlichen Dank an Arkwright Consulting als Sponsor für diese Folge. Vincent, es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, wir sprechen uns nicht zu irgendeinem gegebenen Anlass, sondern zu einem genauso spannenden Thema bald wieder. Und im schlimmsten Fall, jeder, der Vincent mal live erleben möchte, kann das gerne auf der nächsten BEX tun. Da wird er nämlich garantiert rumlaufen und ganz viele tolle Sachen von sich geben.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und ja, danke für die Einladung und immer wieder gern.
Cool, schönen Tag noch.
Tschüss.
Ciao.